Die Wahrheit in der Unterhose.
Entschuldige, das ist der geilste Titel ever.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Tja, Andrea lacht. Was würdet ihr tun, wenn ihr rausfindet, dass euer Partner oder eure Partnerin, sagen wir mal, ein kleines, pikantes Geheimnis hat?
Geht in folgende Richtung, ihr habt es schon gehört, es geht um Unterhosen. Und zwar um getragene Unterhosen, die dann verkauft werden nach dem Tragen, online. Und nicht von irgendwem, sondern von der eigenen Freundin.
Und bevor jetzt alle entweder lachen oder schockiert Luft holen, bleibt unbedingt dran. Denn was zunächst vielleicht ein bisschen skurril klingt, ist in Wahrheit eine Geschichte über Angst, Scham und Liebe und ja, vor allem auch über Vertrauen.
Wir stellen uns mal kurz vor, die Andrea ist Einzelpaar- und Sexualtherapeutin, wir nennen sie die Frau Liebe, und sie hat eine Praxis in München und die heißt die Beziehungspraxis.
Genau so ist es.
Die Beziehungspraxis.
Ich oute mich, ich bin für diesen Titel verantwortlich, es tut mir sehr leid. Ich bin die Indra, ich bin Radiomoderatorin und neben mir sitzt das Spatzelchen, mein Mann.
Genau, ich bin Journalist und wir sind schon eine ganze Weile verheiratet, wir zwei, deswegen sind wir da im Doppelpack, weil wir dann oftmals was von uns erzählen können.
Genau. Das sind wir und jetzt starten wir. Jenseits von Afrika.
Der Joshua ist so Mitte 30, Grafikdesigner. Recht sportlich, humorvoll, eher so der entspannte Typ.
Und die Melanie, seine Freundin, ist 2 Jahre jünger. Sie ist Sozped, also Sozialpädagogin in einer Jugendeinrichtung. Also ein Mensch, der andere aufbaut und helfen will.
Und getroffen haben sich die beiden in Tansania. Tansania, nicht weit weg vom Kilimanjaro, da war der Punkt, wo sie sich getroffen haben. Es war so ein Zufall, der sich dann erst später wie ein Schicksal angefühlt hat.
Melanie war da seit 3 Monaten schon und arbeitete für ein, wie kann es anders sein, soziales Projekt, das benachteiligten Kindern eine Schulausbildung ermöglichen sollte.
Sie unterrichtete Englisch unter einem großen Mangobaum, malte mit den kleinen Tieren an die Wand der provisorischen Schule und half abends beim Kochen in der Dorfgemeinschaft. Die Kinder in Tansania liebten sie, vor allem, weil sie immer bunte Haarbänder trug und immer ein Lächeln auf dem Gesicht hatte.
Ja, Wahnsinn, ich kann es mir voll vorstellen.
Ich auch. Und Tansania. Wenn man sie kennt, das ist das der Wahnsinn.
Mir geht es weniger um sie als um Tansania, weil da waren wir schon mal, und ich kann mir das da gerade am Kilimanjaro, da waren wir auch in so, wie hieß diese Stadt? Arusha hieß die, ja?
Arusha.
Arusha, und da waren wir mal, das ist jetzt schon 20 Jahre her, wir haben ganz Tansania durchfahren, durch die ganzen
Nationalparks, Serengeti.
Serengeti, das war schon echt toll. Das Verrückte dort ist, dass ich, egal wo du hinschaust, das auch mit dem Licht, das schaut alles immer einzigartig aus.
Das glaube ich.
Ja, Tansania ist wirklich einzigartig. Mhm. Was ganz besonders toll ist, man hört immer so von der Serengeti und so, ne? Aber der Ngorongoro-Krater ist ein riesengroßer Krater. Der ist ungefähr so groß wie die Stadt München und du stehst am Rand, schaust runter. Unten sind Tiere unterwegs und du kannst aber auf die andere Seite schauen bei gutem Wetter. Und dieser Krater hat eine eigene Biosphäre mit eigenen Wolken. Und
so. Ein eigenes Klima.
Ein eigenes Klima. Es ist total abgefahren. Also wirklich sehenswert.
Masais sind überall rumgelaufen.
Ja, Masais.
Die Touri-Masais.
Wir sind vor allem, das Lustige war, wir sind durch Afrika gefahren und der Markus hat mir vorher ein Buch geschenkt. Du siehst die weiße Masai.
Ja, das kenne ich.
Und das habe ich, auf der Fahrt so über Huppelpisten und so habe ich immer dieses Buch vorgelesen.
Ja, genau. Also, damit du auch ja wieder mit zurückkommst.
Genau. Also das war ein ganz kurzer Ausflug.
Genau.
Aber das hat mich auch sehr berührt, als du von den beiden erzählt hast, von Tansania, da kam dann diese Erinnerung wieder hoch.
Und der Joshua war tatsächlich auch auf Weltreise. Der ist nämlich aus dem Job ausgestiegen, der ihn ziemlich ausgebrannt hatte. Und er sagte, er sucht nicht direkt nach sich selbst, so eine Selbstverwirklichung, sondern nach echten Momenten und Abenteuern. Und er war schon durch Marokko, Ghana und Kenia gereist und hatte Nächte unter freiem Himmel verbracht. Tauchen, Wandern, Trampen. Und an jenem Morgen im Februar, als er durch einen Tipp in dieses kleine Bildungszentrum kam, wusste er noch nicht, dass genau hier alles anders werden würde.
Melanie saß mit 3 Kindern im Schatten, half beim Schreiben von Buchstaben in den staubigen Sand, als sich Joshua dann zu ihr gesellte. Erst war es nur ein Gespräch über das Projekt, über Afrika, über das Leben, aber dann wurde daraus ein gemeinsamer Nachmittag, ein Abend und eine ganze Woche.
Und sie sprachen über Bücher, über Ängste, über ihre Lieblingsorte am Meer. Und er half ihr auch gleich beim Unterrichten und sie zeigte ihm wunderschöne Orte. Und als Dankeschön dafür lud er sie auf eine Ballonfahrt ein.
Und genau da, die beiden in einem Körbchen über der Weite Afrikas, hat er sie zum ersten Mal an der Hand berührt. Es war ein kleines Zeichen, der Anfang. Was für eine wunderschöne Kennenlerngeschichte, ja, oder?
Absolut. Wahnsinn. Absolut, das habe ich mir auch gedacht. Also Afrika steht tatsächlich auch auf meiner Liste, aber in das Körbchen kriege ich meinen Schatz nicht rein. Das weiß ich schon.
Ballonfahrt ist so eine Sache. Ne? Wir haben das mal zusammen gemacht über das Alpenvorland. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde auch, Menschen haben in einem Körbchen ein paar hundert Meter über dem Boden nichts zu suchen. Erst dachte ich so, oh, das ist so Pipi Langstrumpf-mäßig. Ne? Aber ich saß da oben in diesem Körbchen unter diesem Ballon und habe mir fast vor Angst in die Hosen gemacht.
Also ich habe das tatsächlich selbst schon überstanden und bin sogar getauft, wie man das ja auch bei der Ballonfahrt dann wird. Genau, also ich würde es auch wieder machen, aber wie gesagt, dann muss ich es alleine machen.
Verstehe.
Genau, so zurück zu unserem Fall. Die beiden sind jedenfalls noch in Afrika zusammengekommen. Joshua hat seine ursprüngliche Reise umgeplant und ist dann spontan bei Melanie und den Kindern geblieben. Und als ein paar Wochen später ihre Zeit dann in Afrika zu Ende ging, sind sie beide gemeinsam nach Hause zurückgeflogen.
Und dann waren sie wieder in Deutschland und sind gleich zusammengezogen, haben also Nägel mit Köpfen gemacht und leben jetzt seit über 5 Jahren in einer glücklichen Beziehung.
Lilly Luna 84.
Seit über 5 Jahren in einer glücklichen Beziehung, bis Joshua vor ein paar Wochen etwas erfährt, das ihn aus der Bahn wirft. Ein Freund erzählt ihm beiläufig, dass er durch Zufall auf ein Online-Forum gestoßen sei, wo eine gewisse Lilly Luna 84 getragene Unterwäsche verkauft. Mit Fotos. Und die Frau sieht verdächtig nach Melanie aus.
Der Wahnsinn, oder? Also, ich habe vorhin schon erwähnt, ich bin Radiomoderatorin und so absurd das jetzt klingt, ich hatte auch schon so Anfragen, ne? So von Menschen, die mir E-Mails geschrieben haben und gefragt haben, ob ich bereit wäre, ihnen Unterwäsche oder Socken, getragene Socken oder whatever da zu verkaufen. Und ich habe mir gedacht, wollt ihr mich verarschen?
Aber Spastel, du kannst jetzt schon ruhig erzählen, wie es wirklich war, weil ich meine, ohne den ganzen Bums hätten wir unsere Autos ja nie bezahlen können.
Nein, aber also es passiert tatsächlich, es ist, wenn du so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst, also auch nicht nur E-Mails, sondern auch jetzt über Facebook oder Instagram oder so, gibt es tatsächlich manchmal so Anfragen. Man denkt dann erstmal so, ach komm, ihr wollt mich verarschen, aber es ist wirklich ernst gemeint.
Bisschen creepy ist das auch, finde ich. Ja. Ja. Ich habe mich auf jeden Fall mal hingesetzt, habe mal geschaut, weil das mit den Höschen fand ich schon auch ein bisschen crazy. Ja. Und wenn es da was zu recherchieren gibt, bin ich da immer am Start oder muss ich am Start sein?
Ja. Ja. Wenn es um schlüpfrige Sachen gibt, ist Markus unser Beauftragter.
Ja, muss ich,
ne?
muss er sein
du,
irgendwie.
Musst du.
Ich habe auf jeden Fall mal gegoogelt und da kommst du dann gleich auf Seiten wie Tasty Slips oder justslip.com und da steht dann getragene Unterwäsche anonym verkaufen, ganz einfach so als Nebenjob. Und da kann man tatsächlich dann Slips, Tangas, Socken, alles, was irgendwie riecht und Co. online verkaufen. Also es ist auf jeden Fall alles, was irgendwie riecht. Obwohl, Schuhe gibt es auch da,
ja,
habe ich gesehen.
Alles Mögliche. Mhm.
Aber in der Regel ist es ja anonym, ne?
Mhm.
Und hier ist auf jeden Fall der Auszug aus der Annonce, die mir Joshua bei unserem ersten Treffen gezeigt hat. Wir haben sie natürlich jetzt ein bisschen entschärft. Also er kam ja zu mir in die Sitzung mit dieser Anzeige. Stellen Sie sich vor, was passiert ist.
Schauen Sie sich das mal an. Und da steht: Ich bin Anfang 30, eine sehr sensible und erotische Frau. Meine Slips landen leider einfach nur in der Wäsche. Schade, oder? Möchtest du an mir schnuppern? Den Duft einer Frau, die du riechen, aber nicht spüren kannst? Dann bist du bei mir richtig. Ich biete dir getragene Unterwäsche und Socken. Ich gehe für dich auch gerne ein paar Tage nicht duschen. Also gönn dir das einmalige Erlebnis und kontaktiere mich. Spatzel, was denkst du? Oder was denkst du, Andrea, wenn ihr das hört?
Ich denke, ich habe vor allem über dieses Duschen ein paar Tage, nicht dann? Das ist bestimmt ganz toll.
Andrea.
Gottes Willen.
Andrea, ich habe das immer mal wieder in der Praxis, aber es ist natürlich ein Thema, was schon
sehr nischig ist, kann man das
sehr
sagen?
Sehr nischig, ja, es kann man ist das sehr so nischig, sagen? Das hast du gut gesagt. Und ich finde es jetzt nicht so verwerflich, wie es jetzt vielleicht klingt. Es ist eher ein bisschen spooky, aber es ist für mich ein Unterschied, ob sie damit jetzt Geld verdient oder ob sie das macht, also der Käufer oder der Anbieter, ist für mich schon nochmal ein kleiner Unterschied. Und da, wo, es sagt uns ja, da wo das Angebot oder wo die Nachfrage ist, gibt es eben auch das Angebot. Wir werden nachher noch hören, warum, wieso, weshalb es dazu kam.
Wenn ich sowas höre, dann denke ich mir immer, wie kann ich mir das vorstellen, dass dabei eine Erregung passiert oder das sogar ein Fetisch ist. Das heißt, immer wieder zu wiederholende Erregung. Da komme ich halt einfach nicht hin, aber da muss man auch nicht hinkommen. Das ist auch gar nicht so schlimm, glaube ich. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass man weiß, dass es sowas gibt. Und das muss man auch einfach nur akzeptieren. Hat ja sowieso jeder andere Vorlieben. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm.
Andrea, wie entsteht so ein Fetisch?
Es ist so, dass es eigentlich nicht wirklich klar ist, wie eine sogenannte, man nennt das sexuelle Deviation. Das ist definiert teilweise in dem ICD-10 oder in dem DSM. Das sind die Disorder-Kataloge, wo auch wirklich Störungsbilder drin sind. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wo beginnt eine Störung als Störung? Und
aber jetzt nur, weil immer, einer so ein Höschen mag, ist ja keine Störung,
nein,
oder?
Natürlich nicht. Aber du weißt nicht, was es ist. Ich habe mal ein Interview gehabt, da hat mich jemand gefragt, ob jemand, der als Domina arbeitet, als Kind irgendwas erlebt hat. Also es ist denkbar, dass derjenige sich wohlfühlt, wenn er andere klein macht, weil er selber klein gemacht wurde, beispielsweise. Aber es ist ja nicht sicher so, weil es ist ja nicht jeder, der verprügelt wurde, verprügelt auch einen anderen. Ja. Es kann aber natürlich Auslöser sein, dass ein früheres Opfer zum Täter wird. Aber die Psyche ist so komplex, dass wir das nicht sagen können. Und jemand, der einen Fetisch hat mit der Unterhose oder sonst was, jetzt kann man sagen, ja gut, vielleicht hat dem ja mal irgendjemand die Unterhose hingehalten und hat ihn da, weiß ich nicht, zu Boden geworfen, das weiß ich alles nicht. Und das wissen die auch nicht. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, wo kommt es her? Was ist der Ursprung davon? Ich kann nur sagen, wir haben da mal in einer Folge drüber gesprochen, wo es auch darum ging, wann wird man homosexuell und wann nicht. Und dann habt ihr ja selber auch, wir haben ja alle festgestellt, eigentlich gibt es da keine richtige Erklärung für. Mhm. Und genauso ist es da auch. Es gibt vielleicht ein paar Erklärungsansätze, aber ob das jetzt der Grund dafür ist, warum jemand da drauf steht, da drauf steht, da drauf steht, das weiß ich nicht. Und gerade die BDSM-Szene, die lässt sie, und die Leute, die in dieser Szene sind, die lassen sich ja überhaupt nichts anhängen von wegen, das ist so, weil die sind ja völlig free.
Aber ich finde natürlich, grundsätzlich ist das ja alles kein Problem, wenn niemand dabei zu Schaden kommt. Eben. Wenn wir jetzt allerdings von Pädophilie sprechen, das ist ja
strafbar.
Das ist was anderes. Aber die Frage ist jetzt zum Beispiel, ob das in der gleichen Schublade landet, weil das ist ja ein Kranker, ein Pädophiler zum Beispiel, der gar nicht anders kann oder nur mit höchster Mühe unter Umständen das Ganze im Griff hat.
Ja, es gibt ja sowas wie die Störung der Sexualpräferenzen. Das ist tatsächlich so ein Disorder-Teil, wo ich sage, ja gut, ich meine, wenn jemand natürlich Pädophilie hat, das ist strafbar, wenn ich jemanden den Slip abkaufe im Internet, das ist nicht strafbar.
Ja, das ist klar, das ist ja gesellschaftlich definiert, aber die Frage ist ja, ob der Slip-Liebhaber, ob der auch seiner Neigung ähnlich ausgeliefert ist wie der Pädophile.
Also ich habe gelernt seinerzeit in der Sexualtherapie, dass diese Fetische sozusagen nicht auflösbar sind. Also müssen sie ja auch nicht, weil die meisten Menschen haben ja gar keinen solchen Leidensdruck. Die haben ein bisschen einen Leidensdruck, weil sie sagen, oh ja gut, das ist jetzt schon irgendwie blöd oder ne, wir kommen nachher noch dazu, da sage ich noch was dazu. Aber die Frage ist halt, will ich das wirklich ändern?
Ja, genau.
Warum sollte ich das ändern wollen, wenn ich auf Lack und Leder stehe? Also warum soll ich das ändern wollen? Und du änderst nur die Dinge, die du auch letztendlich ändern willst.
Vielleicht findet ihr ja einen Partner, der das Ganze auch bedient und sagt, du gehst morgen in die Arbeit, ich gebe dir meinen Slip mit. Wunderbar. Passt. Lass uns zurückkommen zu den beiden. Der Joshua kommt also zu dir in die Praxis, Andrea, weil er nicht weiß, was er jetzt machen soll. Er findet den Text von seiner Freundin total abstoßend. Das muss man mal vorwegnehmen, weil er hat ihn dir ja gezeigt und hat gesagt, das ist wirklich, wirklich eklig, so hat er es gesagt.
Ja, eklig hat er gesagt, genau. Ekelhaft.
Ekelhaft. Und seitdem er das weiß, kann er auch keinen Sex mit ihr mehr haben. Er findet die Vorstellung total widerlich, geht ihm total gegen den Strich, dass seine Freundin tagelang mit getragener Unterwäsche rumläuft. Das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen übrigens. Und wahrscheinlich, bevor er nach Hause kommt, duscht sie dann kurz vielleicht und am nächsten Morgen zieht sie wieder das gleiche Ding an. Aber sein größtes Problem ist die Heimlichkeit und das kann ich auch verstehen. Und er weiß nicht, was dahinter steckt und denkt sich, ist sie denn vielleicht so geneigt oder erstmal grundsätzlich, wieso kommt sie denn überhaupt auf so eine Idee?
Ja, und er hat mir dann auch erzählt eben von diesem Freund, der ihn darauf aufmerksam gemacht hat.
Aber Andrea, dieser Account, ne, samt dem Foto, was ihr ja so ähnlich sieht, könnte ja auch ein Fake sein.
Du hast total recht, Spatzel.
Das ist ja scheinbar ein echtes Foto, ne?
Ja, aber das ist ein guter Freund und zum anderen hat er tatsächlich auch auf ihrem Rechner dann ein bisschen rumgeguckt.
Also
und
wie
hat,
auch schon, hat ja, auf Melanies Rechner
genau,
geschaut.
Ja, genau. Mhm. Und hat auch gesehen, dass sie da auf so einem Portal angemeldet ist. Und es steht jetzt außer Zweifel, dass die Lili Luna 84 eben seine Melanie ist.
Wie müssen wir uns das vorstellen, Andrea? Der kommt der Joshua zu dir rein und sagt, guten Tag, hallo Frau Breu, ich habe hier ein Problem, meine Freundin verkauft getragene Schlüppis. Da ist dir wahrscheinlich auch erstmal alles aus dem Gesicht gefallen, oder?
Naja, also ja, also gut, ich höre ja viel, aber so ähnlich war es dann schon. Aha. Und er ist gleich am Anfang auch auf den Punkt gekommen, weil ihm war es auch unangenehm. Er wollte seine Freundin auch nicht in so ein schlechtes Licht stellen. Er war halt so verzweifelt, was er machen sollte, aber er wollte jetzt nicht kommen, um über seine Freundin herzuziehen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er mir in der ersten Sitzung diese wunderbare Kennenlerngeschichte aus Afrika erzählt hat, weil er wollte natürlich auch von seiner großen Liebe eine andere Seite zeigen, ein anderes Bild zeichnen. Ja? Mhm. Und dem war das auch ohne Ende peinlich und der Freund, der mit dem Account ums Eck gekommen ist, also dem hat er gesagt, sag mal, das ist doch nicht meine Freundin, das kann überhaupt nicht sein. Also dem hat er das erstmal nicht geglaubt.
Das zeigt ja auch so ein bisschen, wie sehr er sie liebt auch. Oder
das heißt, total, das steht außer Frage.
Wie sehr er sie liebt, genau. Ich finde es eher lustig, wieso der Freund auf der Höschenseite war. Ich war noch nie auf einer Höschenseite, bis ich recherchieren musste.
Ja. Kauft der selber Schlüppis, dieser Freund?
Ja, genau, das habe ich jetzt natürlich nicht gefragt, aber jetzt, wo du das sagst, stellt sich durchaus die Frage danach, was hat der da eigentlich gemacht?
Andrea, was ist Joshuas Anliegen dann an dich?
Ja, er wollte wissen, was soll ich denn jetzt machen? Weil du kannst ja mit niemandem über sowas reden. Also die halten dich ja für völlig crazy. Also wobei, ich sehe das ja anders. Weil
könnt ihr mit ihr drüber reden.
Mhm, und ich höre inzwischen, könnt ihr euch erinnern, wir haben in der Folge 8 darüber gesprochen, mit diesem OnlyFans.
Ja.
Wisst ihr das? Ja. Also für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, das ist ein Portal.
Stimmt, ähnliche Geschichte.
Und das haben wir in der Folge Nummer 8 ausführlich besprochen. Da hat auch jemand festgestellt, dass die Freundin auf diesem Portal ist und sich da sozusagen präsentiert. Also für die es interessiert. Und heute höre ich immer wieder von Leuten, die tatsächlich selber entweder auf OnlyFans sind oder mir hat neulich einer erzählt, dass er da so Frauen promotet, die dann ihr Geld mitverdienen und ich habe mir auch gedacht, oh, das ist ja echt total abgefahren. Ja, sozusagen OnlyFans-Manager. Also total abgefahren. Das ist, ich glaube, dass sich das da auch ganz stark gerade verändert.
Also du meinst, das ist jetzt salonfähig, oder wie?
Salonfähig.
OnlyFans. Also Instagram, nee, TikTok, oh nein, OnlyFans, yeah.
Vielleicht. Und auch eben die Schlüppis.
Wir haben ja eingangs schon gesagt, was auch erstmal völlig absurd oder auch eklig klingt, hat tatsächlich eine tiefere Geschichte. Und ihr werdet hören, es geht hier noch ganz viel um Ängste und um Scham. Und letztendlich steckt da ja was völlig anderes dahinter, als die meisten von euch gerade so glauben oder wie sich's erstmal anhört.
Andrea, du bist ja nicht nur Einzel- und Paartherapeutin, sondern auch Sexualtherapeutin, hast du eingangs schon erzählt. Mit welchen sexuellen Problemen kommen die meisten Menschen denn zu dir eigentlich?
Also wenn sie mit sexuellen Problemen vordergründig kommen, ganz oben ist oft die Kluft zwischen einer will Sex, der andere nicht oder einer will mehr und der andere weniger.
Aber so die Fetischabteilung ist eher unterrepräsentiert.
Ja, und die Frage A, wie ich schon gesagt habe, wann ist ein Fetisch? Ich denke, dass sich das auch verändert, weil die jungen Leute durch die ganze Pornoindustrie sind heute ganz anders herausgefordert als unsere Generation. Und die müssen mit viel mehr Angeboten umgehen als wir. Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber der auf einer Fetisch- oder Kinky-Party in meinem Alter war. Aber heute geht man mal eben auf eine Kinky-Party. Also das erzählen mir Klienten, gerade die Jüngeren, so mit N20er ganz oft. Das ist das eine. Und das andere ist, dass mit dem Fetisch jemand wahrscheinlich entweder keinen Leidensdruck hat oder so viel Scham hat, dass er nicht zum Therapeuten geht.
Du musst kurz erklären, was ist eine Kinky Party?
Ja, das sind diese Lackleder oder sexuellen, wie heißt das heute, Sex-Positive Partys. Also wo man eben da ja, sehr positiv mit dem Ganzen umgeht.
Und was ist das Verrückteste, was du jemals erlebt hast als Sexualtherapeutin?
Boah, also die Männer mit Fußfetisch zum Beispiel, die haben wirklich den höchsten Leidensdruck, der mir bis jetzt begegnet sind, weil sie beim Anblick von Frauenfüßen, also jetzt, wenn der Sommer kommt, ne, müsst ihr euch vorstellen, dann kommt dann der Typ im Anzug, geht zum Geschäftsding und dann kommt die Dame am Empfang mit ihren Sandälchen und dann hat der Mann das Problem mit seinem Anzug und ich sag's euch ganz ehrlich, die tragen teilweise Windeln.
Ernsthaft?
Ja.
Ist ja krass, ja.
Und das sind so die Dinge, ich weiß nicht, ob die verrückt sind, ich finde, sie sind eher ergreifend. Also ich finde das, also.
Ganz schlimm.
Puh. Bevor wir wieder zu Joshua und Melanie kommen, wenn man jetzt über den Verkauf von getragener Wäsche spricht, ja, kommt bei einigen von euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wahrscheinlich gleich ein Land in den Sinn, Japan.
Man hört, die verkaufen dort getragene Slips in Automaten. Aber stimmt das wirklich? Ich habe wieder mal recherchiert.
Dann schieß mal los. Japan und die Schlüppis.
Also das mit den Unterwäscheautomaten in Japan ist tatsächlich ein Thema. Und es fasziniert auch ganz viele, aber die Wahrheit ist ein bisschen differenzierter. Es ist so ein Mythos, dass es in den U-Bahnhöfen oder an jeder Ecke Automaten mitgetragene Unterwäsche gibt. Das ist übertrieben und schon sehr veraltet. Nein, das ist nicht veraltet, das gab es nie an der U-Bahn. Aber es gab solche Automaten tatsächlich, aber die sind mittlerweile im öffentlichen Raum verboten. In den 90ern gab es da tatsächlich vereinzelt so aufgestellte Automaten, in denen dann angeblich getragene Unterwäsche verkauft wurde. Mhm. Und die wurden oft vermarktet so als Burusera, so hieß das. Eine Wortkombination so aus Pluma, für so Sporthöschen, kennt ihr ja so. Und Sailor Fuku für Schuluniform. Schuluniform ist auch ist so ein Riesenthema in Japan, habe ich dabei gemerkt. Mhm. Die lieben das, die Japaner, Schuluniform-Mädchen. Und diese Automaten standen dann meist in so speziellen Erotik-Shops, also die waren nicht öffentlich an jeder Ecke neben dem Pepsi-Automaten oder so in abgelegenen Vierteln. Aber schon in den frühen 2000ern hat dann die japanische Regierung hart durchgegriffen, vor allem um minderjährige Mädchen zu schützen, was natürlich völlig richtig ist. Übrigens ist in Japan alles größer zensiert. Pornografie ist dort auch grundsätzlich zensiert und gepixelt. Das gibt's gar nicht offen zu sehen. Alles, was da ist. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es da so viel Fetisch gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber seitdem sind solche Verkaufspraktiken auf jeden Fall verboten. Und besonders, wenn sie mit Schuluniformen oder mit dem Anschein von Minderjährigkeit dann irgendwie zu tun haben, was ja völlig korrekt
ja,
ist.
Ja, klar.
Und die Realität ist, es gibt nach wie vor Erotikmärkte, Online-Plattformen sowieso, die gibt's ja hier auch. Mhm. Und sogenannte Love-Hotels, die gibt's in Japan übrigens ganz oft, wo man dann teils kuriose Automaten finden kann mit Sexspielzeug, Uniformen und auch Höschen. Aber keine öffentlich zugänglichen Panty-Automaten mehr, okay. Im klassischen Sinne. Manche Anbieter haben dann heute duftende Slips, aber meistens sind es nur so Marketing-Gags oder künstlich parfümierte Produkte eher zum Gag.
Jetzt hast du gerade schon von Pornografie erzählt in Japan, die verpixelt ist. Das ist wahrscheinlich einer der Hintergründe, dass alles so verboten ist und dann flippen die Leute komplett aus. Aber wie kam es überhaupt dazu bei den Japanern?
Naja, das
Uniform
etwas,
und so.
Ja, hat einen kulturellen Hintergrund tatsächlich auch, weil in Japan gibt es so eine lange Tradition von der Fetischisierung von Schuluniformen. Also die Unschuld spielt da ein großes Thema. Das ist so das Hauptthema bei denen. Mhm. Und was man auch in den Manga- und Anime-Medien finden kann, und es nennt sich die JK-Kultur, kommt von Yoshi Kusei, Schulmädchen heißt es. Mhm. Animes kennen wir hier auch.
Klar, kennen wir hier auch
die
alle.
Schauen immer alle wie Schulmädchen aus, die Mädchen. Genau. Und diese kulturellen Muster haben dann auch dazu geführt, dass bestimmte Fetische stärker kommerzialisiert worden sind. Das ist ja klar, das wird immer sofort, kommt es dahin bis zum globalen Mythos vom Panty-Automaten.
Also jetzt haben wir das auch geklärt. Keine Schlüppi-Automaten in Japan.
Aber ich finde es auch spannend, weil es ist super tatsächlich
spannend. Wahnsinn.
Sozial, oder sagen wir soziokulturell ist Japan ja sowieso sehr interessant, weil das ja eine Insel ist, in der sich eine Hochkultur entwickelt hat, die ganz, ganz lange Zeit ohne Einflüsse von außen sich entwickelt hat und dementsprechend auch so anders ist als alle anderen, wo es eine rege Durchmischung gab. Und da das vielleicht auch in der Sexualität dann so. Ja?
Ich habe es gerade eben noch gedacht, dass es schon Schlüppi-Automaten gibt. Aber jetzt weiß ich, es gibt keine. Also es gibt schon also, welche, gibt aber schon nur welche. In so, genau,
Love-Hotels. Man weiß nicht, ob sie echt sind.
Genau.
Aber das weiß man auch nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich brauche wirklich einen Schlüppi und dann bestelle ich mir einen Schlüppi.
Ah, ich denke, das schreit förmlich nach einer Recherchereise.
Ja, genau. Wir müssen alle nach Tokio. Die therapeutische Einordnung.
Dann kommen wir auch zurück von Japan in meine bescheidene Praxis.
Genau, wir springen wieder zum Joshua, der ist nämlich fassungslos, haben wir ja gerade schon erzählt. Für ihn bricht da gerade so eine Welt zusammen und er weiß nicht, was eigentlich schlimmer ist, dass sie das macht oder dass sie es ihm nicht erzählt hat.
Er sagt zu Andrea, ich liebe meine Freundin über alles, aber wie soll ich jetzt damit umgehen?
Ja, ich habe ihn gefragt oder ihm gesagt, stellen Sie sich vor, sie hätte sich aus Scham nicht getraut, mit Ihnen zu sprechen. Und wäre es dann nicht vielleicht sogar Ihre Aufgabe, ihr den Raum zu geben, statt nur Antworten zu fordern? Und ich denke, das war der Schlüssel, dass er zumindest mal ablassen konnte, weil er ist ja auch gar nicht wirklich wütend. Er ist nur so verletzt.
Na klar, er fragt sich nämlich, warum hat sie mich nicht eingeweiht? Haben wir schon gehört. War das vielleicht Gier? Um was ging's ihr denn da? Oder ist es vielleicht auch sogar Neigung? Oder steckt irgendwas anderes dahinter?
Genau. Ja, ich habe ihm gesagt, sprechen Sie mit ihr, aber eben nicht mit Vorwürfen, sondern mit ehrlichem Interesse, also mit Neugier. Also wirklich auch hören wollen, was der andere sagt, mit der Bereitschaft, auch das, was ich nicht glaube, was ich erwarte, also das Unerwartete hören zu wollen oder auszuhalten, das zu hören. Und er wollte das gerne eigentlich in meinem Beisein tun, aber das hielt ich echt für keine gute Lösung. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, weil der Partner oder die Partnerin, in dem Fall die Melanie, wird dann bei mir so vorgeführt. Und das ist nicht schön. Ich finde, das ist wichtig, dass das unter vier Augen geschieht.
Und sie ist sofort in der Minderzahl.
Ah ja, total.
Das Geständnis.
Es war dann ein Abend, ein stiller Abend, kein Streit. Und kein Drama. Und nur dieses eine Gespräch, das dann alles verändern kann.
Joshua steht in der Tür zum Wohnzimmer und hat so einen Ausdruck aus ja, Enttäuschung, Sorge und Überforderung in seinem Blick. In der Hand hält er sein Handy, auf dem eben dieser Screenshot zu sehen ist. Ein unscharfes Foto, ein Username, LiliLuna84.
Und der Joshua sagt ganz leise, hey Mel, ich hab's gesehen. Ein Freund hat mich drauf gestoßen. Ich wollte es erst nicht glauben, aber das bist du, oder?
Und die Melanie, die eben noch auf dem Sofa saß, wird schlagartig blass und sie schaut ihn an, wirklich wie ein Kind, das beim Lügen erwischt wurde. Und da ist sie die Scham.
Und sie sagt, ja, das bin ich. Stille.
Und der Joshua, der geht auch nicht auf sie zu, er bleibt da stehen. Als müsste er irgendwie noch entscheiden, ob er jetzt bleibt oder geht, so lässt es offen. Warum, Melanie, fragte sie, warum machst du sowas und warum hast du es mir nicht erzählt?
Ja, und sie hat wirklich das einzig Richtige gemacht. Sie hat gesagt, ja, das bin ich. Sie hat es nicht geleugnet. Und sie ringt mit den Tränen und zieht so die Knie an ihren Körper, als wenn sie sich ganz klein machen wollte und erzählt jetzt Folgendes.
Ich habe meinen Job verloren, Joshua, schon vor 3 Monaten.
Und ihr erinnert euch, sie ist Sozped in einer Jugendeinrichtung und diese Einrichtungen sind häufig auf Fördermittel angewiesen. Und wenn Gelder gestrichen oder Projekte dann nicht verlängert werden, kann Personal, vor allem befristete Angestellte, eben entlassen werden. Und so war es bei der Melanie. Und sie konnte im Grunde nichts dafür. Aber was ihr besonders wehtat, war die Tatsache, dass andere Sozpads bleiben durften, aber sie gehen sollte. Und was bei so einem Jobverlust halt so passiert?
Du fühlst dich fürchterlich, austauschbar, obwohl du dich vielleicht mit Herzblut eingebracht hast.
Und genau das hat Melanie mir später in der Praxis erzählt. Es gab auch Spannungen unter den Kollegen, weil eben die Ansichten über den richtigen Umgang mit Jugendlichen einfach auch auseinandergedriftet waren. Und sie sagt, die anderen haben gemeint, sie sei einfach zu idealistisch, zu jung, zu nah dran, viel zu engagiert. Und sie sagt, die Jugendlichen hätten sie geliebt. Und das glaube ich ehrlich gesagt aufs Wort.
Ist ein bisschen gemein, gell?
Ja, aber die Melanie wirkt auch, finde ich, wie eine super soziale Person. Ja, auch ihr Engagement in Tansania, was wir eingangs auch schon geschildert haben. Ein Mensch, dem man jetzt so gar nicht zutraut, getragene Unterwäsche zu verkaufen.
Absolut.
Kommen wir nicht zusammen, gell?
Das waren meine Gedanken, als du uns von dieser Geschichte erzählt hast, Andrea. Das passt irgendwie so gar nicht zu ihr.
Absolut. Absolut. Aber wer sind wir, wenn wir niemand sein müssen. Also,
das ist ein toller Satz, da hast du recht, Andrea. Wer sind wir, wenn wir niemand sein müssen?
Müssen. Welche Wege gehst du, wenn es für dich emotional oder finanziell eng wird? Mhm. Wenn du in Not gerätst, auch wenn es vielleicht dein Umfeld nicht versteht. Und sie bekam existenzielle Ängste, weil sie auch sich mit ihrem Freund, mit dem Joshua, alle Kosten geteilt hat. Und sie wollte ihm da nicht zur Last fallen. Und ihr erinnert euch, als die beiden sich in Tansania kennengelernt haben, war er vom Job ausgebrannt. Er war da sozusagen auf, ja, Erholungsphase. Und sie wollte nicht, dass er das Gefühl hat, er muss jetzt hier irgendwie das Geld für sie alleine verdienen. Und sie ist irgendwie mit einer hart arbeitenden Mutter auch groß geworden. Und dann diese Verletzung mit den Kollegen, die sie da irgendwie gemobbt haben. Und hat die Kurve nicht gekriegt, sich dem Joshua da anzuvertrauen. Punkt.
Naja, Tod eines lieben Menschen, Krankheit, Trennung oder Jobverlust und so. Und damit einhergehen die Existenzangst. Sind tatsächlich für uns Menschen irgendwie die größten Probleme, die man so haben kann. Es gibt natürlich auch Kriege, aber so ein Jobverlust ist nicht ohne.
Genau. Und in vielen Fällen sind eben auch Trennungen oder die eben genannten Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, Markus, eine traumatische Erfahrung. Und Trauma heißt übrigens Wunde und oder Verletzung. Also wenn du Trauma übersetzt, ist das Wunde, Verletzung. Also ein Zustand, der erstmal heilen muss, ja. Und so ein Jobverlust ist auch eine traumatische Erfahrung für die allermeisten Menschen. Und es braucht Zeit und manchmal eben auch Unterstützung von außen. Und es geht nicht nur um den Jobverlust und um die Existenz, sondern einfach auch um die Sicherheit, die mit einem Zack weg ist.
Ich wäre es als aus der Perspektive von Joshua noch mehr bestürzt. Warum hat sie mir denn das auch nicht erzählt?
Ja.
Muss ich ganz
und das ist
sagen.
Ja auch sein Thema.
1500 Euro für getragene Unterwäsche?
Beim nächsten Treffen, kurz nach dem Geständnis, kommen beide dann gemeinsam das erste Mal zu mir. Joshua hat Melanie von seinem Besuch bei mir erzählt und jetzt wollen wir gemeinsam gucken, was können wir tun für ihre Beziehung. Und der Abend ist zwar, wo er Melanie, also Joshua Melanie konfrontiert hat, friedlich zu Ende gegangen, aber ihr könnt euch vorstellen, da sind so viele offene Fragen und Misstrauen und Irritation zwischen den beiden.
So wie du es erzählt hast, Andrea, finde ich auf jeden Fall, dass der Joshua da am Ende dann doch cool reagiert hat, weil er hat sich zu ihr auf das Sofa gesetzt und hat sie dann einfach nur in den Arm genommen.
Sehr süß.
Ja, finde ich auch.
Ja, und echt, als sie da kam, also das ist wirklich eine ganz liebe und du siehst ihr das an, dass sie im Grunde genommen, die ist so weit entfernt von dieser Thematik mit diesen Schlüppis wie kein anderer, wenn ich ehrlich bin. Aber sie hat auch richtig so ein bisschen gezittert, als sie sich auf den Sessel gesetzt hat und ich habe ihr Tee eingeschenkt und der ist erstmal übergeschwappt und er sagt dann, Frau Breu, sie hat alles zugegeben und dann fängt sie auch an zu erzählen und weint bitterlich und also es war schon auch eine traurige Sitzung. Also sie hatte wirklich mein tiefstes Mitgefühl.
Und die Melanie berichtet dann bei Andrea, dass sie einfach so eine Angst hatte. Nicht nur wegen des Geldes, ja, sondern vor seiner Reaktion. Nicht, weil er ein aufbrausender Mensch ist oder so, sondern mehr, weil sie nicht schwach wirken wollte. Du warst immer der, der alles im Griff hat. Das war auch so ein Satz, den sie bei dir gesagt hat. Ich wollte nicht versagen.
Ich hab's gemacht, hat sie gesagt, weil ich panisch war. Und ich habe irgendwo gelesen, dass es sowas gibt. Und ja, es hat funktioniert und es war schnelles Geld. Und da hat sie ja recht, also müssen wir ja ehrlich sein. Kein Stolz, kein gutes Gefühl. Also es war nur ein Ausweg für den Moment. Und sie weiß auch nicht, hat sie gesagt, was mich da geritten hat. Sie hat's halt einfach gemacht.
Ich habe euch ja eingangs auch schon erzählt, dass ich mal so Anfragen bekommen habe, ne? Jetzt nur mal, um das so einzusortieren, da gab es Angebote, 1000 Euro für getragene BHs.
Irre. Ja, ich habe gesagt, verkaufen. Verkaufen.
Ja, genau. Genau.
So, und bei der Melanie waren es 50 bis 100 Euro pro ja. Stück, die sie bekommen hat. Einkaufspreis für so ein Schlüppi 3 Euro. Und damit hat sie 1500 Euro oder mehr monatlich gemacht. Also die war gut im Geschäft. Und ganz ehrlich, Leute, ich bewerte es nicht negativ, ich bewerte es nicht positiv, aber ich bewerte es jetzt trotzdem. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Da gibt es doch ganz andere Dinge.
Naja.
Warum hat sie sich jetzt nicht einfach irgendeinen anderen Job gesucht?
Das war einfach ein verzweifelter Ausweg und es hatte mit ihr nichts mit einem Kick oder mit einem Fetisch zu tun, sondern einfach Not. Also meine beste Freundin, wenn ich das mal sagen darf, die hat mal zu mir gesagt, würden wir in eine Situation geraten, im Krieg oder sonst was, und die würden zu ihr sagen, sie überleben, wenn sie LKW fahren können, wenn sie kochen können oder sonst was. Sie sagt, sie würde alles machen. Sie würde einen Sattelschlepper fahren, obwohl sie es noch nie gemacht hat. Hauptsache, sie würde überleben. Ja, und da hat sie, glaube ich, recht. Da hat sie recht.
Ja gut, aber in der Kriegssituation LKW zu fahren ist was anderes, wenn du deinen Job verloren hast und anfängst, deine Schlippis zu verkaufen.
Ja, sie fährt ja auch nicht Sattelschlepper. Aber was damit passiert, ist ja in unserem Gehirn, der auf Alarmstufe schaltet und ich brauche jetzt einfach Geld, ich muss da jetzt rauskommen aus der Not, und damit funktioniert sie.
Wenn wir jetzt mal das Thema Prostitution in den Ring werfen, funktioniert es ja auch eigentlich ganz ähnlich. Da
völlig
ist ja
identisch.
Auch keine Frau, die von Anfang an sagt, juhu, ich liebe genauso. Es, für Geld mit Männern ins Bett zu gehen.
Genau.
Auch wenn sie, ach, weiß ich nicht, nein, das
genau.
Lassen wir
weg. Lass mal weg.
Ich finde, Melanies und Joshuas Geschichte zeigt auch, manchmal sind es nicht diese riesengroßen Dramen, sondern die kleinen heimlichen Entscheidungen, die eine Beziehung ins Wanken bringen können, gell, Andrea?
Ja.
Dass sie dann auch noch ein Foto von sich genommen hat und auf dem sie zwar nicht ganz so aussieht, wie sie jetzt aussieht, aber trotzdem, wie du sie jetzt wahrgenommen hast, Andrea, aber immerhin so, dass der Freund sie erkannt hat.
Naja, wenn du jemanden kennst, siehst du den auch auf dem Bild, erkennst du ihn oft wieder.
Das war jetzt nicht so eine besonders schlaue Aktion, würde ich sagen.
Ich denke da auch so ein bisschen an ihren weiteren beruflichen Werdegang.
Total.
Einmal im Internet, immer im Internet.
Voll.
Ne? Also als ich diese Angebote da bekommen habe mit BHs und weiß der Kuckuck was noch allem, habe ich das so mal im Freundeskreis erzählt. Und wisst ihr, wie die alle reagiert haben? Alle so, super, tschakka, wir machen alle mit und du vercheckst unsere Unterwäsche.
Also ich würde meine persönliche getragene Unterwäsche würde ich auch verkaufen. Aber meine will keiner haben. Irgendwie.
Nein, aber ich habe das nicht gemacht. Aber ich will die Melanie gar nicht verurteilen. Ich war auch in keiner Notsituation. Ja, aber
eben.
Weil eigentlich denkt man sich, also ich glaube, liebe Hörer, jeder überlegt jetzt mal, jemand zahlt dir, keine Ahnung, 100 bis 1000 Euro für einen BH angetragenen. Verkaufst du ihn?
Also ich würde einen BH doch noch einen kleinen Unterschied zu einem getragenen Höschen. Da gibt's noch eine neue Kategorie für mich.
Ja, finde ich auch.
Getragenes Höschen ist jetzt schon nochmal eine andere Nummer.
Wahrscheinlich wird morgen da ein Angebot, alle, die unseren Podcast hören, wenn jetzt da ein Business aufmachen.
Vielleicht meldet sich ja jemand durch den Podcast, das wäre doch toll. Und ich würde mich anbieten, wer meine Unterhosen haben will, der kann uns gerne schreiben unter info@paarflüsterei.de. Und
der Markus war auch ganz enttäuscht, als ich diese Anfragen bekommen habe, weil er gesagt hat, na toll, von dir wollen Leute irgendwie Wäsche kaufen.
Von mir will niemand was. Ich war echt ein bisschen traurig.
Also ihr merkt schon, wichtig ist, dass man immer drüber lacht, gell? Sonst,
genau.
Also man muss auch vieles einfach mit Humor.
Gibt es jetzt wieder gleich einen richtigen Shitstorm, die alle immer sagen, wenn ich solche Witze mache, dann finden sie.
Ja, manchmal gibt es einen Shitstorm, aber wisst ihr was? Man muss nicht immer einer Meinung sein und solange wir können über alles reden. Und hier reden wir auch über alles.
Ja, genau.
So, zurück zu Melanie und Joshua. Sie sagt, dass sie es ihm eigentlich sagen wollte, jeden Tag. Aber je länger ich es nicht getan habe, sagte sie, desto größer wurde dann die Lüge und desto mehr Angst hatte ich, ihn irgendwie zu verlieren. Das ist ja die Angst, die da eigentlich darunter liegt.
Mhm.
Und das erlebe ich in meiner Praxis übrigens oft immer dann, wenn man nämlich beginnt zu lügen. Also ich mache mal ein Beispiel, was ganz oft vorkommt. Jemand ist noch nicht physisch getrennt, aber ist in einem Trennungsprozess und bewirbt sich aber als Single, die Männer übrigens gerne, im Internet. Und derjenige sagt nicht gleich beim ersten Date, dass er noch mit seiner Ex zusammen wohnt oder vielleicht auch noch im Schlafzimmer teilt, in Ermangelung der mehreren Zimmer oder was auch immer. Und er wartet auf den richtigen Moment und der kommt dann nicht. Und dann ist schon so viel Zeit vergangen, dass es immer schwieriger wird. Und wenn es am Ende rauskommt, ist das Theater riesig. Das kann ich euch nur sagen.
Mhm. Auf jeden Fall hatte der Joshua, nachdem die Melanie das so erzählt hat, tatsächlich so ein bisschen Verständnis oder zumindest konnte er sich so ansatzweise in ihre Lage versetzen. Ne?
Ja, und er ist ja auch ein empathischer, mitfühlender Mensch, muss man ganz klar sagen. Und das macht es natürlich für mich als Therapeutin auch wesentlich einfacher.
Auf jeden Fall sagt der Joshua zu Melanie, du hast vorher gesagt, du hast Angst, mich zu verlieren. Das verstehe ich schon, aber du musst keine Angst haben, du wirst mich nicht verlieren. Ich brauche aber nur Zeit und ich brauche Zeit, um das zu verstehen. Und du musst mir versprechen, ab jetzt gibt's keine Geheimnisse mehr. Es waren jetzt schon zwei. Du hast deinen Job verloren, was jedem Menschen passieren kann. Und dann verkaufst du Schlippis, hast mir auch nicht erzählt.
Er streckt die Hand aus, berührt ihre, nur so ganz leicht. Aber es ist ein Anfang. Therapeutischer Prozess, neuer Beginn.
Nach dieser ersten richtig langen Aussprache haben wir dann noch ein paar Termine ausgemacht. Und bei ihm, beim Joshua, kam immer wieder das Gefühl hoch, sie hat es mir nicht erzählt. Und was macht sie vielleicht als nächstes? Und das ist ja bei ganz vielen Klienten so, wenn es um das Vertrauen geht oder um fehlendes Vertrauen. Also wenn dein Kopf das verstanden hat, dann kreisen trotzdem die Gedanken weiter und du kommst immer wieder mit den gleichen Fragen.
Warum ist das so, Andrea?
Was ganz wichtig ist, es ist auch immer eine Entscheidung, ob ich weiterhin in meiner Verletzung hängen bleiben möchte oder ob ich mich entscheide, dem anderen zu vergeben. Wo Mitgefühl natürlich ein wichtiger Punkt wäre. Und gleichzeitig kann man natürlich auch gucken, wie ist der Joshua bisher mit Verletzungen umgegangen? Ja, weil ich finde, es ist jetzt schon ein Paar, was einige Jahre zusammen ist. Und da gibt es natürlich schon auch viel Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist ja jetzt nicht komplett weg, sondern es ist in einem bestimmten Bereich weg. Mhm. Und ich denke, es muss die Kirche auch ein bisschen im Dorf gelassen werden. Um Gottes Willen, ich will ihm seine Verletzung nicht nehmen, aber sie hat niemanden umgebracht. Und dass sie sich dafür geschämt hat, das kann ich auch verstehen. Und da gibt's viel, viel schlimmere Fälle. Jemand, der seinen Job verliert, was der dann tut oder nicht tut, der monatelang tut, als wenn er in die Arbeit geht. Das finde ich, ist ja genauso crazy.
Absolut. Aber als du uns von der Geschichte erzählt hast, Andrea, war mein erstes Gefühl so, na, mei, ist ja nicht so schlimm. Hat sie halt den Job verloren. Das kann sie ihrem Freund doch sagen. Auch so, wie du die beiden geschildert hast. Und das war für mich nicht so ganz nachvollziehbar.
Naja, weil mit ihrer Geschichte ist es wieder nachvollziehbar. Diese starke Mutter und dieses, ich darf da nicht schwach sein. Ich habe das gelernt. Weißt du, so. Ja. Augen zu und durch, Arschbacken zusammenkneifen, von ihrer Mutter so Sätze wie, das hat sie mal erwähnt, sei bloß nie von einem Mann abhängig, ja, und das macht es natürlich viel, viel schwerer, als wenn sie jetzt jemand wäre, der dann zu ihrem Freund geht und sagt, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen? Also es würde mir ehrlich gesagt auch schwerfallen, also hinzugehen und zu sagen, du kannst du mir Geld leihen oder so, also es wäre für mich, das wäre für mich ganz übel.
Mhm. Trotzdem habe ich mich das gefragt, aber daran seht ihr, ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel. Du selbst denkst vielleicht, oh Gott, wenn mir was das passieren würde, würde ich komplett anders reagieren. Warum sagt die das nicht? Aber diese Geschichte zeigt, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und jeder Mensch anders, ja, mit Problemen umgeht.
Und du kannst auch nie sagen, wie du wirklich damit umgehen würdest in der Situation, wenn du selber da drin bist. Ich möchte es noch mal ganz kurz an der Stelle sagen. Die meisten sagen, wenn mein Partner mich betrügt oder meine Partnerin, dann ist die Beziehung aus. Und bei mir in der Praxis sitzen regelmäßig Menschen, die sagen, wissen Sie, ich habe immer gesagt, wenn mein Partner mich betrügen würde, würde ich ihn sofort verlassen. Und jetzt sitze ich hier und bin nicht sicher, ob ich das wirklich will.
Mhm. Klar.
So.
Die beiden mit deiner Hilfe, Andrea, nähern sich wieder an. Es gibt noch ein paar Sitzungen und irgendwann sagen sie dann, ich glaube, es ist jetzt okay. Und kommen nicht wieder und bedanken sich bei dir, was ja eine schöne Sache ist.
Was wir lernen.
Also für mich ist es so ein Reminder. Menschen tun Dinge aus Gründen, die man oft nicht sofort sieht und die man selber wahrscheinlich völlig anders sieht, relativ häufig. Und statt zu verurteilen, sollte man versuchen zu verstehen.
Und ich finde, wir alle kennen diese Momente, wo wir glauben, stark sein zu müssen, ne? Obwohl es viel mutiger wäre, sich einzugestehen, dass man vielleicht auch mal Hilfe braucht.
Total.
Genau. Meine drei Tipps heute. Erstens, fragt ehrlich, interessiert und neugierig. Und nicht mit Vorwurf oder anklagend, weil Neugier öffnet Türen, Vorwürfe schließen sie und gleich dreimal zu. Zweitens, erzählt euch auch das Unschöne. Beziehung ist nämlich nicht Instagram, sondern Realität. Und drittens, nehmt Hilfe an und lernt auch darum zu bitten, ob Freundeskreis oder professionelle Unterstützung. Ihr müsst nicht alleine durch.
Total gut, gern. Das war diese Folge Paarflüsterei. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Da freuen wir uns sehr.
Genau. Und falls ihr gerade selbst in einer, ja, schwierigen Situation steckt, denkt immer dran, es gibt immer einen Weg. Manchmal braucht es nur ein erstes Gespräch.
Genau.
Und wenn ihr Lust habt und tatsächlich meine Schlüppis haben wollt, dann könnt ihr, habe ich ja schon gesagt. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt.
Vielen, vielen Dank.